Schön, dass du hier bist. Willkommen zu Sachma, dem Podcast für neugierige Menschen über 40, die sich kurz, knapp und ohne wissenschaftliches Gequatsche über gesundheitsrelevante Themen informieren möchten. Mein Name ist Christiane Barton. Als Fulltime Personal Trainer nehme ich Menschen an die Hand und zeige ihnen, wie sie leichter und gesünder leben können. Bei diesem Podcast unterstützt mich Conny Hill. Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bohrt nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt's jetzt uns. Kommen wir jetzt nochmal zum Thema Ernährung, zu den Lebensmitteln. Nicht Nahrungsmittel, ja, wir haben ja die Unterscheidung. Nahrungsmittel, das sind die, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen, und Lebensmittel, die uns etwas, also einen Vorteil verschaffen.
Ja.
Ja, die unsere Großmutter vielleicht auch noch gekannt hat. So, du hast gesagt, dass diese Bakterienstämme teilweise sich von Dingen ernähren, die wir gar nicht zuführen können an irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, dass wir Lebensmittel haben, die wir essen müssen, damit die zufriedengestellt sind.
Ja, nicht ganz. Also ich habe gesagt, es gibt manche Bakterien, die wir nicht einnehmen können. Also es gibt ja Bakterien, okay, die wir einnehmen können und können damit praktisch die Klasse auffüllen. Es gibt aber auch so Dinge, die können, also verschiedene Keimstämme, die können wir nicht zuführen und die können wir nur peppen, indem wir ihnen ordentliches Futter geben.
Sag mal ein Beispiel.
Das ist zum Beispiel die Fäkalis-Bakterium Prausnitzii oder die Agamansia. Die leben von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und von der unlöslichen Stärke. Das sind jetzt natürlich hochtrabende Sachen. Wollen wir mal ganz einfach sagen, die gute alte Kartoffel am Tag vorher gekocht und dann verzehrt oder die Haferflocken, die beinhalten unlösliche Stärke. Und mit denen stärken wir diese Tierchen.
Mhm.
Oder aber Beerenobst, Olivenöl, natürlich Gutes. Und
sind wir dann im Bereich Bitterstoffe? Was du
nein.
Auch?
Nee? Nein, das hat mit Bitterstoffen nichts zu tun. Bitterstoffe sind was Tolles, aber das ist eher für andere Dinge. Es ist wirklich das, was diese Pflanzen beinhalten, dass die kleinen Tierchen davon sich ernähren. Das ist ganz, ganz vieles. Und wir sagen immer so, die Pflanzen oder das Obst oder das Gemüse, was wir essen, hat Vitamine und Mineralstoffe. Jo, das hat es. Aber alles das, was es noch hat, wenn es auch zum Beispiel gekocht ist, ist ja kein Vitamin C mehr da, zumindest nicht in nennenswerter Form, hat es trotzdem ganz, ganz viele Dinge und nicht nur die Ballaststoffe, die da drin sind, die unsere Tierchen brauchen im Darm.
Mhm. Okay. Also zusammenfassend kann man sagen, ist Zustand bestimmen?
Mhm.
Dann gucken, was man zuführen muss, was du siehst in diesem Protokoll, Ergebnisprotokoll,
genau.
Was fehlt, dass man das zuführen kann, beziehungsweise über die Ernährung reinholt.
Genau.
Um dann wann nochmal einen Check-up zu machen?
Naja, es ist ja so, dass meistens, wenn man das alles so in Angriff nimmt und bereit ist, da auch ein bisschen was zu drehen, man relativ schnell Linderung erfährt. Und man hat dann relativ schnell auch keine Lust mehr, wenn das alles besser ist und der Bläber auch nicht mehr da ist, alles das weiterzumachen.
Was ist relativ schnell?
Ich denke, innerhalb von 3 bis 4 Wochen merkt man auf jeden Fall, dass man diesen Bläber auch nicht mehr hat.
Oh, das ist ja auch gut.
Wenn man dann allerdings wieder weitermacht mit dem, was man vorher gemacht hat und das alles unterlässt, dann kommt das auch wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Und die meisten Menschen, die so sagen, ich habe eine Laktoseintoleranz oder eine Fructoseintoleranz, die haben sowas gar nicht, sondern die haben einfach Unverträglichkeiten, die auf sowas zurückzuführen sind, dass sie einfach grundlegend eine Disharmonie in ihrer Keimstruktur haben. Und wenn sie das alles verändern, dann funktioniert das auch hinterher. Dann haben sie auch keine Intoleranz, sondern sie haben wirklich nur eine Unverträglichkeit gehabt und das beruhigt sich wieder. Es ist allerdings so, dass diese Keime nicht auf ewig so bleiben in ihrer Zusammensetzung, sondern man muss regelmäßig irgendwas dafür tun. Und wenn man dann merkt, dass es nach einem halben Jahr wieder katastrophal ist, dann kann man auch wieder einen Test machen. Wenn man aber merkt, man hat diese ganzen Dinge etabliert, man hat mehr Gemüse in seinen Tagesablauf reingebracht. Man kocht die Kartoffeln einen Tag vorher und man hat das alles jetzt so ein bisschen sowieso als normal empfunden. Dann kann es auch durchaus sein, dass man erst nach 2-3 Jahren wieder mal so eine Stuhlprobe macht, um zu gucken, wie sieht es denn aus.
Okay, das ist ja schon dann eine gewisse Zeit. Ne? Also das heißt, wenn ich nicht wieder die Symptome bekomme, ja, beziehungsweise ja, wenn es mir besser geht, brauche ich ja keinen neuen Check-up. Ja. Genau. Aha, okay, das ist ja super. Okay, ich schmeiße jetzt einfach mal ein Wort in die Runde, FODMAP. Was kannst du dazu sagen? Hat das was damit zu tun?
Also es ist so, FODMAPs sind ja bestimmte Zucker, eine Zuckerfamilie, sage ich jetzt mal, bestimmte Stoffe, die man auch Zucker nennt, Zuckeralkohole, die dazu führen können, dass der Blähbauch kommt, nicht dazu führen müssen. Es ist immer auch eine Möglichkeit, einen Auslass dieser FODMAPs zu machen. Das heißt, man isst praktisch diese Dinge, die so sehr stark da bestückt sind, nicht. Und man hat einen Benefit. Es gibt aber auch Blähbäuche, da spielt es keine Rolle.
Okay, das heißt, wenn ich diesen Ist-Zustand dieses Laborergebnis habe und bespreche das mit dir, und dann du deine Empfehlungen gibst. Und dann kann ich aber nicht sagen, ich nehme jetzt diese, es gibt ja so Listen, so FODMAP-Listen, ich glaube rot und grün oder wie auch immer das unterschieden wird. Einmal Lebensmittel, die ich gut vertragen kann oder wahrscheinlich gut vertragen kann und Lebensmittel, die ich wahrscheinlich schlecht verdauen kann und vertragen kann. Kann man diesen Listen dann vertrauen oder ist es dann auch wieder ausprobieren und gucken?
Also erstmal generell ist unter anderem in dieser Stuhlanalyse eine FODMAP-Analyse dabei. Das heißt, du bekommst dort nochmal gezeigt, bist du FODMAP Typ 1, 2, 3. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Auslassdiät dir einen Benefit bringt oder nicht. Das ist schon mal damit drin. Außerdem gibt es auch noch, das ist vielleicht auch noch interessant, einen sogenannten Resilienzfaktor in dieser Analyse. Das heißt, wie weit ist dein Darm schon so weit unten, dass er auf irgendwelche neuen Dinge gar nicht mehr gut reagieren kann? Oder wie gut ist allgemein der Zustand des Darms, auch wenn jetzt irgendwas fehlt? Auch wenn da 5 Klassen Kasper sind, ist er aber in der Relation relativ schnell wieder in die Balance zu bringen. Ist auch noch mit drin. Und diese FODMAP-Listen kann ich dann anhängen, wenn ich das Gespräch mit dem Klienten habe, weil man kann ganz oft auch im Gespräch schon erahnen, haben die überhaupt Sinn, diese FODMAPs einzuhalten, diese FODMAP-Listen oder nicht. Weil die Leute haben ja nicht erst seit 2 Wochen einen Blähbauch. Die haben den ja schon seit Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren und können dir ganz genau sagen, immer dann, wenn ich das und das esse, kommt das. Und da kann man schon mal so ein bisschen hingucken, ob das funktioniert oder nicht. Und manchmal sind es die FODMAPs, manchmal sind es andere Dinge.
Okay, das heißt, auch da kann man wieder gucken, trifft es für mich zu, individuell eben steuern.
Und das ist halt auch das Wichtige, dass man diese Dinge nicht einfach irgendwo machen lässt und dann mit dem Ergebnis alleine zu Hause sitzt, weil dann kann man ja damit gar nichts anfangen. Ich analysiere das mit dem Klienten zusammen und mache das ganz individuell auf diese Person zugeschnitten. Und hat man eine relativ hohe Erfolgschance, dass es, wenn man das dann macht, das ist so ähnlich wie bei dir, wenn man denn dann das Training macht, dass man dann dahin kommt, wo man
hin möchte. Ja, sehr gut. Ja. Ja, dann sind wir wieder beim Training, Darm und Training. Wie passt das zusammen? Wie gehört das zusammen, nach deiner Meinung nach?
Also ich denke, dass ein intensives Training ganz arg den Darm mitschädigen kann, wenn der keine gute Resilienz hat. Wenn der aber gut drauf ist, kann man da relativ viel machen, ohne dass das irgendein Problem gibt. Aber mit einem nicht guten Darm, der vielleicht schon Schädigungen im Körper gesetzt hat, stille Entzündungen gesetzt hat, hat man natürlich auch die Problematik, dass eventuell schon Gelenke betroffen sind oder meine Schulterschmerzen eventuell auch mit dem Darm zusammenhängen.
Ah, okay, spannend.
Weil da eben alles schon so ist, dass die Entzündungswerte dadurch eher noch gepusht werden. Und dann ist natürlich auch ein Training nicht so effektiv.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Darm habe, mir sind Blähungen oder ein Rülpsen wurscht, das ist schon normal für mich. Mhm. Und ich gehe dann zu einem Trainer, der mit mir ein High-Intervall-Training macht oder so ein Bootcamp-Training. Und ich krabbel da praktisch nach 60 Minuten aus der Trainingshalle raus, dann ist das nicht so gut.
Also dann habe ich vielleicht von den 2 Kilo Darmbakterien oder von den 2 Kilo Mikroorganismen, die wir am und im Körper haben, sowieso schon nicht mehr 2 Kilo, sondern nur noch, weiß ich nicht, 1500 Gramm. Und nach so einem Training sind wieder 50 Gramm weg.
Das heißt, es macht auch da wirklich auch Sinn, auf die Qualität des Trainers zu gucken, dass der sich mit Gesundheitstraining auskennt und dann schon mal weiß, was das Mikrobiom eigentlich ist. Dass es nichts ist, was man irgendwie wo kaufen kann. Ja.
Das ist richtig.
Genau.
Das ist genauso, wie wenn der Trainer anfängt, den Leuten zu erklären, sie sollen regelmäßig ihre Eiweißshakes trinken.
Na gut, ich meine, da sind wir wieder im Bereich der Fitnessindustrie, ja, und Thekenumsatz.
Die muss ja auch leben, genau, Thekenumsatz ist wichtig.
Ja, genau. Das ist halt so, ja, aber das soll heute nicht Thema sein. Aber, also, wenn ich einen großen Stress, und das wäre ja ein High-Intervall-Training, das wäre wieder ein sehr, sehr großer Stressreiz für den Körper, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Stress, das uns alle irgendwo berührt. Ja. Ist das Thema Stress, chronischer Stress, meine ich jetzt? Ja, also wenn ich wirklich am Limit bin und ich dann sage, was soll ich denn machen? Ich habe halt eine Führungsposition. Was soll ich denn an meinem Leben ändern? Ist das auch, kommt es im Darm an?
Es kommt auf jeden Fall im Darm an in mehrfacher Hinsicht. Einmal kommt der Stress generell über die ganze Hormonachse, Stresshormonachse, Sympathikus, Parasympathikus, was wir so alles kennen und auch schon in deinen Podcasts gehört haben, sicherlich auf jeden Fall ein Thema im Darm an. Und natürlich auch die Tatsache, wer gestresst ist, isst nicht richtig, ernährt sich nicht richtig, kaut nicht richtig.
Ja.
Ist das Falsche, ist zum falschen Zeitpunkt, ist die falschen Mengen. Und das macht natürlich auch wieder alles kaputt. Das sind diese Dinge, die dann ein Problem geben. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, kann er natürlich auch die Mikronährstoffe nicht aufnehmen. Das heißt, dein Klient, der ständig Magenkrämpfe hat, dem du sagst, nimm mal Magnesium, unabhängig davon, dass es da ja verschiedene Sorten von Magnesium gibt, wird es vielleicht gar nicht aufgenommen, weil der Darm dazu gar nicht in der Lage ist. Und dann wundert man sich, warum man da oben irgendwas reinkippt und es nicht die Reaktion gibt, die man eigentlich erwartet.
Und wo geht's dann hin?
Oben rein, unten raus.
Ah, okay.
Fischfutter.
Ärgerlich, wenn man gute Nahrungsergänzungsmittel kauft.
Ja, das Thema Nahrungsergänzung ist ein anderes Thema. Ich sage nicht Nahrungsergänzung, ich sage Mikronährstoffe. Weil wenn ich das gezielt einsetze, sind das Dinge, die mein Körper braucht und nicht die ich ergänzen muss, weil ich irgendwelche Nahrung nicht richtig esse. Aber das ist ein anderes Thema. Und der Stress macht natürlich auch eine Übersäuerung. Und das ist wieder ein Thema für einen neuen Podcast. Diese Übersäuerung ist natürlich auch, kommt dann auch wieder angefangen im Magen. Ja, ich habe Sodbrennen, ich bin übersäuert. Geht dann über das ganze Darmgeschehen. Und somit ist der Stress natürlich immer auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Du hast eben was gesagt von Stressachse, Hormone. Sprechen wir nochmal ganz kurz über das Thema Hormone. Ich habe ja auch einige Frauen, die so die 40 oder die 35 überschritten haben.
Und also das, wie ich, meinst du, ja?
Ja, du noch nicht. also das Thema Hormone, Hormonveränderung, wenn wir jetzt auf das Östrogen- und Progesteron-Thema so ein bisschen eingehen, inwieweit ist das auswirkend für Frauen? Weil ich gerade von denen öfter höre, meine Verdauung ist nicht so gut. Was ist da los mit den Hormonen?
Also ich glaube, dass ein Hormon, so winzig wie es ist, eine unglaubliche Kraft im Körper hat und egal welches Hormon es ist. Aber die Tatsache, dass wir mit den Hormonumstellungen als Frau ja ganz, ganz viel haben, die Wechseljahre sind ja die Jahre des Wechsels. Und was da so alles wechselt, macht vielen Frauen auch Angst und macht vielen Frauen auch Stress. Und da sind wir wieder beim Stress. Und ich weiß nicht, was da zuerst da war, der Stress oder die Hormone oder was auch immer. Es ist sicherlich eine Umstellung im Körper und je gelassen wir die angehen, desto einfacher kann auch unser Körper damit umgehen. Und die meisten Menschen, die schon sehr lange irgendwelche, oh, meine Verstopfung habe ich schon, oh, 30 Jahre, aber jetzt, seitdem ich da in Wechseljahren bin, jetzt ist das ja noch viel schlimmer. Ja, da hat man aber schon 30 Jahre nichts dagegen getan.
Ja, richtig. Man schiebt es dann vielleicht wieder drauf. Ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also man kann nichts ausschließen und wir sind ja nun ein Wunderwerk.
Und auf jeden Fall.
Und dieses Wunderwerk sollten wir auch pfleglich behandeln. Und wenn wir mal überlegen, wie wir andere Wunderwerke behandeln, wie das Auto in die Inspektion kommt und wie wir andere Dinge, die wir haben, behandeln, dann müssten wir uns mal überlegen, wie wir unseren Körper behandeln. Und da ist natürlich vieles, was immer reinspielt und wie gesagt, wie ich ja anfangs schon sagte, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit.
Ja, das ist richtig. Ja. Ganz abschließend, Bettina, hätte ich ganz gerne noch, das ist jetzt auch spontan und du musst spontan drauf reagieren. Sagen wir mal 5 Tipps, du darfst auch 3, also 3 bis 5 Tipps bezugnehmend auf einen gesunden Darm. Was würdest du den Zuhörern für Tipps geben?
Gemüse hochfahren, also Obst und Gemüse sage ich immer in einem Atemzug, wobei 80% Gemüse sein sollte, 10% Obst. Man sagt als Faustregel, und jetzt wird es auf der anderen Seite der Zuhörerschaft sicherlich schlucken, wenn ich sage, ca. 10 Gramm Obst und Gemüse pro Kilo Körpergewicht pro Tag.
So wenig. Was ist mit meiner Ananas und meiner Mango?
Saisonal, regional.
Auch noch.
Genügend Flüssigkeit zuführen.
Wasser oder
Gin? Wasser. Ungesüßten Tee, Zitronenwasser, Himbeerwasser, was weiß ich was. Und zum Genuss auch mal den Gin. Aber nur am Wochenende. darauf achten, dass man eine regelmäßige Stuhlhygiene hat, dass man sich daran gewöhnt, regelmäßigen Zeiten sich Zeit zu lassen, aufs Klo zu gehen. Dass man vernünftig kaut. Und das waren schon wie viele?
Ich glaube, es waren 5. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 5. Also ich würde gerne deine Einwilligung vorausgesetzt natürlich deine Homepage, die Möglichkeit, Kontakt mit dir aufzunehmen, in die Shownotes zu machen für dich und für die Zuhörer. Die Shownotes sind kleine Fußnoten, die ich in den Beschreibungstext des Podcasts einfügen kann und wo der Zuhörer dann gucken kann, wo er dich finden kann.
Ah, das ist gut, ja.
Ja, das finde ich jetzt nochmal wichtig. Ich glaube, es ist wirklich, was die Gesundheit betrifft, das, auch das Personal Training, mit dazu gehört, dass es zu den großen Säulen der Gesundheit gehört,
ja.
Der Darm. Ja, vielleicht stellt sogar die Bodenplatte dar, wie auch immer, wie man das jetzt sehen möchte. Und dass es was Wichtiges ist. Ja. Dann ist es wirklich hilfreich, wenn man auf Spezialisten zurückgreifen kann, wie dich, ja, die ich auch empfehle. Und damit die Zuhörer auch wissen, wie sie mit dir in Kontakt treten können.
Das ist sehr nett, ja, wunderbar. Und ich denke, was halt auch so wichtig ist, wir sind ja ein Netzwerk, dass Menschen wie du und ich, dass wir sehr individuell arbeiten und dass wir somit den Menschen wirklich entgegenkommen. Das heißt nicht, dass du im Training mit mir immer das machst, was ich gerne mag. Das ist damit nicht gemeint.
Ach, ich dachte, dass ich das mache.
Aber es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, es wird einem nichts aufgezwungen, was man nicht ertragen kann. Und so soll man, glaube ich, auch das Ganze angehen und so soll man sich die Experten suchen. Und die Expertin, die ich mir in dir gesucht habe, wollte ich für ein paar Monate. Ergebnis sieht man ja jetzt. Ich habe auch nicht vor, aufzuhören. Und so, glaube ich, ist es schön, wenn man jemanden hat, mit dem man begleitend einfach einen Weg beschreitet. So jemand, der einen an die Hand nimmt. Und da würde ich jetzt einfach mal ohne Eigenlob sagen, das kann ich ganz gut, sehr individuell zu arbeiten. Und das bringt einem wirklich was.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ich werde es auch, also das hören die Zuhörer ja dann sowieso, ich werde es in zwei Teilen aufteilen, weil ich, unser Anspruch ist es ja im Podcast immer so eine Fahrt zur Arbeit, also sprich so 15 Minuten.
Die 15 Minuten zu lang.
Haben wir ein bisschen überschritten, was überhaupt nicht wichtig ist, weil, wie gesagt, das geht ja auf zwei Teile und alles ist gut. Das nächste Mal ist die Conny wieder mit dabei und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Dabeisein, Bettina. Vielen Dank für deine Impulse, sehr, sehr wertvoll. Und vielen Dank an die Zuhörer. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.